Kapitel 2, 1 bis 10. Wir haben drei Zeitformen unserer Errettung gesehen, drei Imperativen für Erretteten, ganz deutlich aus dem Text gekommen, und jetzt drei Ziele, zu denen Gott uns errettet hat. Zunächst, wir haben hier einen Zustand, das zugleich ein Ziel darstellt, Errettung zu einem Ziel oder Wachstum zu einem Ziel hin, Fortschritte auf dem Weg zur Errettung, die in der letzten Zeit geoffenbart werden wird. Leget nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und alles üble Nachreden und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf dass ihr durch dieselbe wachset zur Errettung, wenn ihr anders geschmeckt habt, was der Herr gütig ist. Das zweite Ziel, zu dem wir bestimmt sind, Ziele, zu denen Gott uns gerettet hat, die sind Prozesse wiederum im Leben jetzt, aber Prozesse im Hinblick auf ein Ziel. Als geistliches Haus aufgebaut zu werden. Gottes Fürsorge dafür, er hat einen erwählten Eckstein gelegt. Zu welchem kommen? Zu dem Herrn Jesus. Als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wollen, nämlich durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubet, ist die Kostbarkeit. Den Ungehorsamen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Also, als geistliches Haus, als Anbetungsstätte aufgebaut zu werden, Gottes Fürsorge, der Eckstein. Und schließlich, wir sind dazu gerettet, um ein Volk zum Besitztum zu sein. Gottes besondere, auserwähltes Volk. Gottes Fürsorge, seine Barmherzigkeit. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Beachte, liebe Geschwister, dass unsere Absatz begann mit Barmherzigkeit. In seiner großen Barmherzigkeit hat Gott uns wieder gezeigt, wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung. Und unser Absatz endet mit Barmherzigkeit. Und die Ziele der Errettung. Zunächst, das erste Ziel, Wachstum zur Errettung. Es gab eine Zeit, wo man so sehr die Anforderungen von Christentum in den Vordergrund gestellt hat und die Gebote und das musst du tun und das musst du tun und das musst du tun. Und Leute, wie wir sehen hier in Österreich, die nehmen die Gebote Gottes nicht mehr ernst. Nicht mehr ernst. Und sie wissen auch nicht, ob sie gerettet sind. Die Reaktion von Menschen in den vorigen Jahrhunderten war eine heilige und richtige Reaktion zu betonen, besonders im vorigen Jahrhundert, was unsere Stellung in Christus ist. Menschen wie John Nelson Darby, wie Hudson Taylor, Leute wie Robert Cleaver Chapman und Charles Haddon Spurgeon stellten auf einmal unsere Stellung in Christus in Vordergrund. In Deutschland, Brockhaus war bekannt dafür. Eine sehr notwendige Botschaft. Was wir in Christus sind und wie Christus uns sieht und was unsere Stellung ist. Das Ergebnis aber im Laufe der Zeit, als kleinere Geister als diese am Werk gewesen sind mit diesem Buch, ist, dass Menschen die andere Seite dann nicht betonen. Man denkt an die Wiederkunft, ist auch wenn der Herr kommt, werden wir eh vollkommen sein. Oder man sagt, ja, man wird eh nicht vollkommen auf dieser Erde. Und dadurch bringt man eine Haltung zum Ausdruck, es ist eh nicht so tragisch, wie man lebt. Oder? Du bist eh nicht vollkommen. Kannst auch nicht vollkommen sein, bis Christus kommt. Und wenn Christus kommt, dann bist du eh vollkommen. Lässig, sagt der Oberösterreicher. Aber ist das, was Gott uns eigentlich zeigen will? Er will nicht, dass wir unter dem Joch des Gesetzes bleiben. Aber will er, dass wir unser Wachstum und Heiligung weniger ernst nehmen als ein Jude genommen hat unter dem Alpenbund? Ja, nicht. Du sagst, wenn Jesus kommt und diese Errettung, die geoffenbart werden wird und uns gebracht wird, kommt, wir werden ihn sehen und wir werden ihn gleichen. Gut. Ja, du wirst ihn sehen und du wirst vollkommen sein, so viel von dir, dass es gibt. Denn im Hinblick auf unsere Rettung haben wir eine Pilgerschaft. Die Zeit unserer Fremdlingschaft und es gilt jetzt im Hinblick auf unsere Rettung zu wachsen und reif zu werden. Ich habe einige Male gestaunt, mehr als die meisten, da in einem Kreissaal. Ich bin, manchmal meine ich, bin Hebammer, ich bin so oft da gewesen. Aber weißt du, dann kommt dieser kleine Mensch heraus. Dieser kleine Mensch. Und bei uns, Gott sei Dank, immer mit 10 Finger und 10 Zehen und 4 Beine oder... Das Lustige bei Fred Coleman ist, du weißt nie, ob es ein Witz war oder unabsichtlich, ja? Und die kommen heraus, weißt du, sie krabbeln an 4 Beine eine Weile. Aber die sind so vollkommen, gell? Die sind vollkommen. Alles ist da. Das ist die große Tragödie an Abtreibung. Wenn du wirklich diese Bilder einmal siehst, alles war eigentlich da. Und du bist vollkommen. Wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Und du wirst vollkommen sein, wenn Jesus kommt. So viel von dir, dass es gibt, wenn er kommt. Wo bist du in deinem Wachstumsstadium, wenn er kommt? Und was werden die Freuden des Himmels und die Beschäftigung des Himmels bedeuten in deinem Fall? Ich meine, mein fünfjährige Tochter, oder vierjährige Tochter, sie ist sehr bescheiden in ihren Wünschen manchmal. Gib ihr Schokolade, eine Coca-Cola, einen Regenwurm und eine Nacktschnecke und sie ist glücklich. Meine, ich habe da in der Nacht, als ich sie ins Bett gefunden habe, weißt du, sie ist früher ins Bett gefallen, als wir sie normalerweise tun, aus ihrer Hand heraus eine Schnecke entfernen müssen. Oder ein Schmetterling. Und das ist für sie eine Freude. Sie sagte einmal, Daddy, schau den Regenwurm. Das sind die Freuden ihres Lebens. Sie Sie hat einen Regenwurm ausgegraben und dann ein Haus gebaut aus Laub und einen Zaun gemacht, damit der Regenwurm nicht raus konnte und alles. Und dann ist die Schwester gekommen. Und aus war es mit ihrem Tiergarten. Ja? Aber weißt du, sie ist sehr bescheiden in ihrer Vorstellung von Freude. Unsere älteren Kinder sind anspruchsvoller. Und es ist nicht, dass sie mehr Freude haben, aber sie haben eine reifere. Und ich glaube, ich und meine Frau noch eine reifere. Wir beobachten Dinge, und unsere Kinder, die nehmen gar nichts wahr. Wir haben eine andere Freude. Ja, wenn Jesus kommt, wirst du vollkommen glücklich sein, so viel von dir, dass es gibt. Und wenn du meinst, dass wenn Jesus kommt und du gleich Jesus bist, heißt es, du alles weißt, dann irrst du dich. Denn nur einer weiß alles. Und das ist Gott. Allwissenheit ist eine göttliche Eigenschaft, an die du niemals teilnehmen wirst. Die göttliche Eigenschaften, die du jetzt in deiner Natur teilst und hoffentlich allmählich in deinen Lebensgewohnheiten, sind Dinge wie Heiligkeit und Gerechtigkeit und Liebe und Gnade und Barmherzigkeit im Umgang mit anderen. Aber Allwissenheit und Allmacht und Allgegenwart ist Gott vorbehalten und nicht seinen Kindern. Und du wirst Verantwortung haben und du wirst Intelligenz entsprechend und Fähigkeit entsprechend haben, deine Verantwortungen zu versehen. Aber schau, dass du wächst. Es ist unheimlich wichtig. Wachset zur Errettung. Einige Hindernisse auf dem Weg zum Wachstum, und wie wir sehen in diesem Kapitel, zum gemeinschaftlichen Wachstum, ist Bosheit, Trug, Heuchelei, das heißt zu reden hinter einer Maske, und alles üble Nachreden. Wenn ich denke an die Sünden und Schwächen der Gemeinde Gottes, die ich kenne im deutschsprechenden Raum, ich meine, dass üble Nachreden, Neid und Heuchelei sind unter der gängigsten Sünden, die ich begegne, nicht nur unter jungen Christen, sondern unter Älteren, die besser wissen sollten. Und das ist ein Hindernis. Denn Wachstum ist nicht nur gemessen in Bibelkenntnis, in theologisch fundierte Argumentation, in Stellungnahmen und Gegenstellungnahmen. Wachstum hat zu tun mit Charakter. Mit dieser Erbanlage Gottes, von der wir redeten. Mit Christus Ähnlichkeit. Und so, wir legen das ab. Das ist unsere Verantwortung. Gott legt Heuchelei nicht ab. Wir legen Heuchelei ab. Wir legen üble Nachreden ab. Und wie neugeborene Kinder, hier ist wiederum ein Befehl, eine Imperative, sei begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf dass ihr durch dieselbe wachset zur Errettung. Gott hat eine Fürsorge getroffen für unser Wachstum, und das ist sein Wort. Hoffentlich in deiner Gemeinde hast du Bibelstunden, nahrhafte Bibelstunden. Hoffentlich hast du die Möglichkeit dort zum Austausch, zum Fragen stellen. Ich bin froh, dass ich so viele Fragen hier an die Freizeit erlebe. Und ich stehe gerne zur Verfügung, es sei denn, dass ich gerade meine Gedanken über die nächste Predigt mache, Fragen zu beantworten. Das Wort Gottes ist Gottes Fürsorge, dass wir wachsen. Und die Verantwortung zum Appetit ist unsere. Was hindert Appetit für das Wort Gottes? Üble Nachrede, Heuchelei, Trug, Bosheit, unbereinigte Sünde. Das Baby, das keinen Hunger hat nach Nahrung, ist in einer sehr gefährlichen Lage. In vorigen Zeiten, wäre die Babys einfach gestorben. Heute kann man durch künstliche Mittel sie einigermaßen ernähren. Aber es ist immer noch ernsthaft. Ein sehr bedrohliches Zeichen, wenn ein Baby keinen Hunger hat nach der Milch. Seid begierig nach der vernünftigen und verfälschten Milch. Ich war verleumdet worden, das ist eine Berufsgefahr in dem, was ich mache. Und ich war verleumdet worden vor vielen Jahren in den USA von Brüdern, die wirklich hochgeschätzte Brüder waren in gewissen Kreisen. Gott sei Dank war es auch andere ältere Brüder klar, was mit uns passiert war. Und die haben uns geholfen. Und ein Bruder hat mir geholfen, der heißt Jim Wright. Und er hat mir mitgeteilt, wie man mit Bitterkeit und mit Enttäuschung fertig werden kann. Und ich sagte, weißt du, ich bin so fertig von diesen Monaten da und all das, was ich erlebt habe. Und ich habe einfach keine Lust, die Bibel zu lesen. Ich bin einfach fertig. Kennst du das? Wie mein Freund Gerhard in Deutschland sagte einmal, als ich redete mit ihm, ich sagte, Gerhard, das Problem ist offensichtlich. Es ist auf dein Wachstum oder Mangel an Wachstum zurückzuführen. Du vernachlässigst Gott und sein Wort. Und Gerhard hat mir gesagt, Fred, hast du irgendeine Ahnung, was für eine Entfernung es ist zwischen hier und meinem Bücherschrank? Hast du irgendeine Ahnung, was für eine Entfernung? Wo ein Mann seit 9 Monaten nicht einmal die Bibel in die Hand hatte. Und ist gläubig. Sagte Jim, ich habe überhaupt keine Lust. Die Bibel gibt mir nichts mehr. Ich bin einfach fertig. Und ich kann das nicht vergessen, all das, was in Ohio passiert ist. Dann sagte er mir, du bist aber wirklich dumm. Weißt du, manchmal muss man einen Esel mit einem 5-Achterladen einfach über den Kopf schlagen. Und das hat er getan. Du bist wirklich dumm. Ich sagte, wieso, Jim? Er sagte, weißt du, wenn du Football spielst und dann schwitzt du und du bist ganz dreckig, was sagst du dann? Oh, ich bin nicht würdig, unter die Dusche zu gehen. Bin nicht würdig, ich bin so dreckig, ich kann nicht unter die Dusche. Oh, Freunde, das Wort Gottes reinigt uns. Und selbst wenn du den Eindruck hast, manchmal, dass du nicht viel davon hast, dass du nicht viel mitnimmst und du bist betrübt durch Dinge, es ist die Waschung des Wortes Gottes. Und dieses nahrhafte Wort Gottes, das uns zur Errettung in unsere Probleme verhilft. Wenn du Probleme hast, das Wort zu verstehen und persönliche Anwendungen zu machen, wenn die Bibel für dich so unpraktisch scheint, dann versuch mit einem anderen Gläubigen zusammen die Bibel zu lesen und zu lernen, wie sie lesen, wie sie anwenden. Vielleicht bist du, wie ich einmal war, ich scheute mich vor dem Alten Testament und vor diesen ganzen prophetischen Drohungen. Denn der Prophet hat Israel wiederum angedroht und ich habe gedacht, ich bin gemeint. Und dann Babylon wurde angedroht und ich sage, genau so, ich bin wie ein Babylonier. Und ich habe nur das Negative bei mir gesehen. Das Wort war nicht Nahrung, sondern eine Peitsche. Aber das Problem war nicht die Bibel selbst, sondern meine Haltung dazu. Wenn du Hilfe hier brauchst, dann bitte Gott und auch deinen Bruder um Hilfe. Wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Habt ihr das geschmeckt? Und letzten Endes, wenn man sein Wort liest, es ist hinter diesen heiligen Seiten, sucht man den Herrn selbst. Und wenn ihr geschmeckt habt, dass er gütig ist, zu welchem kommend? Und das ist ein Partizip. Komisches Deutsch, wir reden nicht so, zu welchem kommend. Meine Güte. Aber der Schreiber will betonen, dass das ein Prozess ist, ständig im Kommen, ständig in Bewegung zu ihm, also einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar, kommen zu ihm, ihr werdet in diesem Prozess von kommen zu ihm, von der ständigen Bewegung und Orientierung an Jesus Christus aufgebaut als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, zu einem heiligen Priestertum, zu ihm kommend. Ich finde es deswegen so wichtig, dass man nicht zu radikal umgeht mit diesen Fragen von Zulassung. Muss einer ausgetreten sein aus der römischen katholischen Kirche, oder muss einer ausgetreten sein aus dem oder jenem Verein, oder muss man unbedingt schon getauft sein, bevor man Brot bricht? Ich glaube, dass man sehr wohl eine Offenheit bei den Leuten spüren soll und eine Lernbereitschaft, und nicht, dass sie sich verschanzen hinter ihrer Vergangenheit. Aber nicht, dass man hier zwangsläufig eine Regel vorschiebt, denn die Richtung des Evangeliums ist zu ihm kommend, werdet ihr aufgebaut werden. Die Richtung des Evangeliums ist komm, zu ihm kommend. Es ist faszinierend, wie wird man irgendwie eingegliedert in eine Gemeinde? Es ist wie einer sagte in einer Bibelstunde, in Salzburg kam einer dahin, zum ersten Mal war er da, und er sagte, ich bin der, hat seinen Namen genannt, und dann sagte er, ich glaube, ich werde beitreten hier, und ich suche eine Frau. Meine, er wusste, was er wollte. Und für ihn, zu kommen zur Gemeinde, war irgendwie ein Beitritt gleich. Bei dem Verein sein, gell? Denn es gibt Vorteile beim Verein. Ja, das hat er schon ausgeschnappt. Vorteile bei diesem Verein. Aber warum kommt man zur Gemeinde? Was ist das, was einen anzieht? Sicherlich für mich als junger Christ war es die Liebe und die Wärme der Gemeinschaft. Es war das, dass ich sah, dass auch meine Meinung auch geschätzt wurde, dass ich gefragt wurde, dass die Leute sich kümmerten um mich, aber nach und nach entdeckte ich was anderes. Ich komme nicht zu diesen Menschen. Ich komme zu Jesus Christus. Zu ihm komme ich. Und die Freundschaft, die Wärme, das Willkommen heißen, all das, diese Gemeinschaft, ist irgendwie der Anlauf, den viele brauchen, um das Allerwesentlichste zu sehen, und das ist der Herr selbst. Jehova, eurem Gott, sollt ihr nicht auch so tun, lesen wir im 5. Buch Mose, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, welchen Jehova, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass er dort wohne. Und dahin sollst du kommen. Und ihr sollt dahin bringen euer Brandopfer und euer Schlachtopfer und euer Zehnten und euer Hebopfer, euer Hand und euer Gelübde und euer freiwilligen Gaben und den Erstgeborenen eures Rindes und eures Kleinviehs. Und da selbst sollt ihr vor Jehova eurem Gott essen und euch erfreuen. Ihr und euer Hause und allem Geschäft eurer Hand, worin Jehova dein Gott dich gesegnet hat. Sollt dahin kommen. An den Ort, den erwählt, wo sein Name wohnt. So eine geheimnisvolle Sache. Hier waren sie in der Wüste unterwegs. Zelt. Da unter den Stämmen Israels. Und das ist, wo sie Gott vorläufig anbeteten. Es würde etwa 400 Jahre dauern. Aber eines Tages würde Gott einen bestimmten Ort erwählen. Und an diesen Ort in Jerusalem würde er seinen Namen setzen. Und egal welche Richtung du wohnst, nördlich, östlich, südlich, westlich, kannst nicht zu weit westlich wohnen, aber solltest du dahin kommen und diesen Ort aufsuchen. Und Gott hat dies so geheimnisvoll und irgendwie verlockend dargestellt, dass die Leute sagen, ja, das Ort, der Ort. Der Ort. Eines Tages wird Gott einen Ort erwählen. Und wenn du die Psalmen liest, besonders von David, Wisst ihr sehen, dieses Anliegen Davids für diesen Ort, der noch nicht existierte. Ein Ort, wo Gottes Name wohnen würde, da würde man sich versammeln und man würde nicht kommen mit leeren Händen, sondern man kommt, um Gott etwas zu geben. Wo ist der Ort heute, wo Gottes Name wohnt? Nicht in Jerusalem, nicht am Berg Gerizim, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Und Freunde, das ist nicht hier in dieser Freizeit. Da ist er in der Mitte. Das ist nicht Freizeit oder Urlaub fahren zusammen oder oben auf einen Bergtour und jetzt werden wir ein bisschen über Jesus denken. Matthäus Kapitel 18 hat zu tun mit Gemeindezucht. Mit einer Verantwortung, die wir auf dieser Erde haben, an einem Ort zu sein und dort eine Anbetungsstätte, eine Anlaufstelle für Neubekehrten, aber in erster Linie eine Anbetungsstätte für Gott. Und wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, unter seinem Namen, bloß zu seinem Namen, dort ist er in der Mitte. Wo zwei oder drei versammelt sind. Dahin sollt ihr kommen, sagt Moses, oder Gott zu Moses. Dahin sollt ihr kommen. Wohin? Wo sein Name wohnt. Und da bin ich, sagte Jesus, in eurer Mitte. Das ist wirklich eine der köstlichen Schätzen der Christen. Gott in der Mitte. Dahin sollen wir kommen. Diesen Ort sollen wir aufsuchen. Ich wuchs auf in einer Gemeinde, du hättest mich gefragt, was bist du? Ich hätte gesagt, ich bin Baptist. Ich fühlte mich als einer von 8,5 Millionen Southern Baptist in Nordamerika. Und ich war gar nicht so sicher, ob die Methodisten errettet waren. Ich war, wie viele Southern Baptists, ich war einfach ein Baptist. Ich habe es genauso gemeint, wie viele hier, ich bin eh katholisch. Ich bin mit anderen zusammengekommen unter dem Titel Baptist. Ich habe viele Freunde, die Baptisten sind, und ich diene sehr gerne in Amerika, in der Baptistengemeinde, weil die Hälfte der Dienste, die ich da tue, sind in solchen Gemeinden. Aber ich habe etwas inzwischen gelernt. Es gibt einen anderen Namen. Und der Name ist Jesus. Und ich bin nichts als Christ. Ich bin nicht mehr und ich bin nicht weniger. Und ich möchte zusammenkommen, nicht zu einer Bewegung hin, auch nicht zu unserer, sondern zu seinem Namen. Dort, wo sein Name wohnt, will ich mit anderen Christen an einem Ort, mit ihnen zusammen, eine Anbetungsstätte sein, eine Kolonie des Himmels hier auf Erden, der Ort, wo andere auch aufsuchen, den Herrn. Und sie kommen dahin, wir haben es gestern erlebt. Und nicht nur die Leute, die geredet haben gestern, sind dahin gekommen mit einem Opfer. Andere waren da. Und in der Stille ihres Herzens konnten sie sich wirklich identifizieren mit den Worten von Jesaja 53, als das reine Wort Gottes ohne Kommentar vorgelesen wurde. Und man hat es hin und wieder gehört. Vielleicht, das heilige Stöhnen, wie man manchmal erlebt. Manche kreisen lauter als in anderen. Aber eine gewisse Anteilnahme, ja, so ist es. Wie ein Lamm geschlachtet, um unsere Willen. Gott hat das bemerkt, dass du gekommen bist mit etwas in deinem Herzen, du bist nicht leer erschienen vor ihm. Nein, wir kommen. Zu ihm kommend. Er ist der Anziehungspunkt. nicht eine denominationelle Name, nicht eine nicht denominationelle Name, er. Aber suchen ihn. Und dort zusammen finden wir ihn in unserer Mitte. Er will uns bauen zu einem Tempel. Wir kommen zu einem lebendigen Stein. Wir werden aufgebaut als ein geistliches Haus. Hier in erster Linie nicht die Ortsgemeinde, sondern die Gemeinde allgemein, die katholische Gemeinde, die universelle Gemeinde. Und dieses geistliche Haus braucht ein Priestertum. Was gut ist ein Tempel ohne Priestertum? Braucht ein Priestertum. Wer sind die Priester? Wir sind die Priester. Und Priester können nicht leer kommen. Sie brauchen ein Opfer. Was sind die Opfer? Hebräer 13 sagt, die Frucht unserer Lippen, das Gutes tun, andere dienen, unsere Leiber als lebendige Schlachtopfer, das sind die Opfer. Beachte hier, sie sind alle geistliche Opfer. Gott wohlannehmlich in Jesus Christus. Und dann führt Petrus einige Stellen an, aus dem Alten Testament, wo die Rede ist von einem Stein. Von diesem lebendigen Stein, prophetisch gesagt, zu dem wir kommen, von dem Sammelpunkt, der lebendige Stein. Er ist der Eckstein dieses geistlichen Gebäudes. Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen erwählten, kostbaren. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubet, ist die Kostbarkeit. Den Ungläubigen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich, dass sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie gesetzt worden sind. Uns, die wir glauben, ist die Kostbarkeit. Einmal, wenn die Versammlung am Abend ist, dann gehe zum Wirtshaus. Kirchenwirt ist eine gute Möglichkeit, gegenüber von der Kirche oder in der Nähe. Und geh dahin zum Frühschoppen. Okay? Frühschoppen. Und nimm deinen Platz am Tisch, bestelle dein Bier und hau auf den Tisch und jetzt werden wir reden von Jesus. Und schau mal, wie sie reagieren im Kirchenwirt. Du wirst bald sehen, dass dir ist die Kostbarkeit. Sie reden lieber über ihre Kühe als über Jesus. Interessant ist es nicht das Phänomen. Wer ist Jesus Christus? Er ist der Geliebte des Vaters. Der Vater sagte immer wieder, siehe da mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und im Herzen der Gläubigen wählt die Antwort auf, mir ist die Kostbarkeit. Manchmal schreibe ich meine Briefe, ich grüße meine Geschwister auf Englisch in the precious name of Jesus, in dem kostbaren Namen Jesu. Weißt du, du bist vielleicht nie näher zu Gott, in einer Hinsicht, als wenn du deinen Bruder liebst. Oder ist es so, dass du nie näher zu Gott bist, als wenn du, wenn das Echo entspringt deinem Herzen, unser ist die Kostbarkeit. Ich liebe ihn. Ich schätze ihn. Aus reinem Herzen gesungen, aber mehr als alles ist, was du, Jesus, selbst uns bist. Und dort begegnen wir an unserem Schreibtisch, an unserer Arbeitsstelle, am Tisch des Herrn Gott. Und wir sagen,
O Herr, du bist mein geliebter Herr, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und der Himmel sagt, ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und es ist, als ob die Augen zwei Liebhaber sich begegnen. Auge blickt Auge. Gemeinschaft ist nie tiefer als die Gemeinschaft in seinem Sohn. Und die gemeinsame Wertschätzung seines Sohnes. Ist der kostbare Stein. ist von Gott der auserwählte Stein. Aber ist der verworfene Stein. Von den Bauleuten verworfen. Es erinnert mich an einen Bibeltext. Und wiederum, es tut mir leid, aber wir reden nicht hier in einem geistlichen Vakuum. Und so man muss über diesen Text reden. Matthäus 16. Wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen bin? Was ist die Frage? Die Identität Jesu Christi, oder? Wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen bin? Ja, ein Prophet, Johannes der Täufer, auferstanden, Elia. Was sagt ihr? Frage 2, Identität des Herrn Jesus. Das ist das Thema. Und Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Thema ist immer noch die Identität Jesu, nicht wahr? Wahrlich, ich sage dir, diese Offenbarung hast du bekommen von Gott. Petrus, das ist nicht auf deinen Schädel gewachsen. Gott hat dir das geoffenbart. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, der Fels. Und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Was irgendwo auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Was irgendwo auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Dann gebot er seinen Jüngern, dass niemand sagten, dass er der Christus sei. Wiederum das Thema. Die Identität Jesu, oder? Aber manche haben gesagt, okay, hier ist die Kirche gebaut, auf einem Felsen. Und du bist Fels, Petrus, auf diese Fels ist die Kirche gebaut. Und so Petrus war der erste Papst, der Heilige Vater. Obwohl die Bibel uns sagt, dass wir niemand außer Gott Vater nennen sollen in einem geistigen Sinn. Und die Bibel uns sagt, dass es nur ein Heiliger Vater gibt. Und Jesus benutzt das von Gott selbst. Aber Petrus ist der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Petrus ist der tatsächliche Stellvertreter, Vikar Christi. Jesus redete, aber hat Folgendes gesagt. Von der Zeit an, Vers 21, begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet wird. Wird verworfen von wem? Hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten. Die Verwerfung Jesu. Man sagt weiter, ein bisschen durcheinander, Petrus ist der Fels, auf dem die Kirche gebaut ist, und Petrus bekam die Schlüssel des Reiches. Weißt du, diese ganz tolle Schlüssel, die man küsst? Nachdem man seinen Fuß geküsst hat, da in dem Peterdom. Und das ist seine Schlüsselgewalt, zeigen seine Herrschaft über die Kirche. Ist der Bischof Roms. Und als Bischof von Rom, das Hauptquartier der Kirche Christi, hat das Recht, andere Bischöfe zu ernennen. Und der Papst heute sei der Nachfolger Petri, sei Bischof Roms durch apostolische Sukzession und hat das Recht, Bischöfe zu ernennen, die wiederum Priester weihen, und nur Priester verwalten die Sakramenten, und unser Heil sei letzten Endes abhängig von dem Wirken von Priestern, die Priester sind wegen einem Bischof, die Bischöfe sind wegen einem Papst, der Papst ist, weil er in der Nachfolge Petri steht, nicht wahr? So, sinngemäß ist das. Matthäus Kapitel 16, was sagen wir dazu? Das ist die offizielle Lehre der römischen Kirche. Wenn du diesen Traktat bekommen hast bei dem Papstbesuch in Salzburg, das ist genau, was der Papst selbst sagt über seine Tätigkeit. 1. Petrus Kapitel 1. Was sagt Petrus zu dieser Auslegung? Und das interessiert mich mehr, als was der Mann in Rom sagt. Es interessiert mich sehr, wie Petrus Matthäus 16 verstanden hat. Er sagt, Jesus ist der lebendige Stein. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das Thema, Matthäus 16. Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Wie baut Christus seine Kirche? Ja, du musst zu ihm kommen. Und schmecken, dass er gütig ist. Kapitel 1. Ihr wisst, dass ihr erlöst seid. Kapitel 1. Ihr seid wiedergeboren aus lebendigen Samen. Kapitel 1. Ihr seid gerettet zu einem Erdteil. Wie baut Christus seine Kirche? Kapitel 2. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Menschen kommen zu ihm, zu dem lebendigen Stein, und sie glauben an ihn. Und sie werden lebendige Steine. Kommt zu dem lebendigen Steinen, von Menschen zwar verworfen. Ja, Jesus redete von seinen Verwerfung. Wer hat ihn verworfen? 1. Petrus 2. Oh, die Bauleute. Wer sind die Bauleute? Jesus hat das öfters zitiert gegenüber den Pharisäern und Sadduzäern und Schriftgelehrten und Priestern. Und Petrus zitiert den Vers in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 11. Und er redet zu dem hohen Priester, und er redet zu den Schriftgelehrten, und er redet zu den Ältesten Israels, und er sagt, ihr seid die Bauleute, die ihn verworfen habt. Anscheinend hat Petrus das Gleiche im Sinn, oder? Denkt ihr über Matthäus 16 nach, oder? Zu ihm kommend. Wie wird man Teil der Heiligen Kirche? Es ist, wenn du kommst in lebendigen Glauben zu ihm. Und was musst du glauben? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er, das ist Glaubeninhalt und Glaubenobjekt, er ist der Eckstein der Kirche. Alles ist aufgebaut auf ihn. Bist du Christ? Ja, was meinst du? Ich meine, dass ich glaube an Jesus. Was glaubst du über Jesus? Jesus ist Gott. Ja, das ist Inhalt unseres Glaubens. Somit werden wir gerettet. Somit werden wir lebendig, wiedergeborene Steine. Wer ist der Fels, auf dem die Kirche gebaut ist? Ich gebe dir zwei mögliche Auslegungen. Eins ist es Petrus. Jesus, überwältigt von der großen Offenbarung, die Gott Petrus verliehen hat, sagt, du bist der Mann, du bist der Fels, das Fundament, auf dem ich meine Kirche bauen werde. Das ist eine. Es gibt einen anderen Weg, den Text zu lesen. Petrus, diese Erkenntnis, wer ich bin, hat seinen Ursprung nicht in dir, sondern das hast du von Gott. Und Petrus, du hast gerade gesagt, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du hast recht, Petrus. Fels. Denn auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Es ist ein Wortspiel. Zum Beispiel, lass mich ein Beispiel ausräumen. Beispiel. Nein, ich komme nicht so schnell mit einem Beispiel. Entschuldigung. Aber ein Wortspiel. Er nennt diese Eigenschaft von Petrus, dass er ein Fels werden sollte. Und er sagt, Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Du, wenn du Petrus fragst, auf welchem Felsen die Kirche gebaut ist, er sagte dir ganz geradeaus, es ist auf Christus. Christus ist der Eckstein. Freunde, das schrieb nicht Paulus. Das schrieb nicht Johannes und Matthäus oder Lukas. Das schrieb Petrus. Das ist seine Auslegung. Er war da. Christus ist das Fundament. Und was passiert, wenn du kommst zu ihm? Ihr werdet auch aus lebendige Steine aufgebaut. Was heißt das kleine Wort auch im griechischen Text? Wie ist Christus, wie ist Petrus zur Kirche gestoßen? Johannes Kapitel 1. Andreas kommt zu Petrus und sagt, Petrus, wir haben ihn gefunden. Wen haben wir gefunden? Den Christus, den Sohn Gottes. Komm mit mir. Und Petrus kommt mit Andreas dahin. Und Petrus, überwältigt von Jesus, sagte, Herr, wo hältst du dich auf? Und Petrus kam zu ihm. Und Jesus sagte, Simon, du wirst Kephas oder Stein oder Petrus heißen. Als Petrus kam zu Jesus, zu seiner Herberge, wurde er zum Stein genannt. Oh, nur ein Hinweis. Wie bist du lebendiger Stein geworden? Zu welchem kommend? Also einem lebendigen Stein von Menschen zwar verworfen, von Gott auserwählt. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Oh, ein Freund von mir sagte, okay, Fred, ich bin bekehrt. Und ich sagte, ich brauche mich nur bekehren, um gerettet zu sein. Und ich bin gerettet. Und ich brauche die Gemeinde nicht. Ich habe meine Frau. Gut, sehr froh, dass er seine Frau hat. Er braucht die Gemeinde nicht. Tragisch. Er liest nicht sehr viel in der Bibel, er ist immer noch in den Evangelien. Ich fragte ihn, weißt du, was ich gespannt bin, was du denken wirst, wenn du kommst in die Briefe. Und du liest auf jeder Seite Gemeinde, 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 Gemeinde und du glaubst nicht, dass du das brauchst. Ich brauche die Gemeinde nicht. Nein, aber Gott will dich. Du findest deinen Weg hier dahin, angezogen von Jesus Christus und deinen Glauben an ihm und du entdeckst, du bist nicht der einzige Stein. Der Tempel Gottes besteht aus vielen Steinen, lebendigen Steinen, die in Gemeinschaft sind. Jeder Stein umgeben von anderen Steinen, bilden zusammen sein Haus. Und sie bilden ein Haus aus Anbetungsstätte und sie sind geistliche Priester. Sie dürfen hinein in die Gegenwart Gottes. Das, Freunde, ist ein Ziel der Errettung. Und wenn du nicht eingegliedert bist in eine Gemeinde, wo du deine geistliche Opfer bringst dem Herrn, dann hast du bis jetzt dein Ziel verfehlt. Ich weiß, die anderen Steine sind eckig und kantig und krantig, weißt du? Weißt du, es gibt andere Steine, weißt du? Keine vollkommene Gemeinde, ja? Und in dem Moment, wo du eine beitrittst, dann ist sie nicht mehr vollkommen. Aber du kommst dahin und die sind alle eckig. Weißt du? Und du reibst dich an diesen Steinen. Das Problem mit diesen Steinen auch ist, dass sie lebendig sind. Sie bewegen sich. Und wie geht das Ganze? Wie sollte das funktionieren? Es gibt einen Eckstein. Ihr seht schon, es ist ein bisschen abstrakt. Nichts zu verkaufen. Und der Eckstein bestimmt alle Winkel im Bau, nicht wahr? Und so hier bist du mit deinen Ecken und Kanten und du kommst dahin, du bewegst dich hin zu dem lebendigen Stein. Warum lacht ihr? Und dann, hier kommt der Wolfgang, gell? Er bewegt sich hin. Und dann es gibt andere von uns, wir sind da, und wir bewegen uns dahin. Und was entdecken wir in diesem Prozess, wo wir uns orientieren an Jesus? Einander. Und sicherlich gibt es Reibereien. Es gibt sogar üble Nachrede, Trug, Heuchelei. Aber Christus will, dass in Gemeinschaft mit ihm, wenn wir uns an ihn orientieren, dass wir einander finden und helfen und wachsen zu einer Anbetungsstätte Gottes. Das ist das Wunderbare. Befreundet mit Seekirchener Bauern, mit Ärzten in Salzburg, mit Inhabern von Geschäften, mit Hilfsarbeitern, mit Haushälterinnen, mit Ehefrauen, überfordert von zwei Kindern. Wie kann das sein? Aber weißt du, wir haben alle unsere positive und negative Seiten. Und da haben wir einander gesehen in einem anderen Licht. Oh, ich weiß nicht, ob wir so gut ausgekommen wären im Tennisverein. Manche von uns spielen nicht Tennis. Wir hätten sicherlich gestritten in einer politischen Partei. Als Nachbarn hätten wir gesagt wahrscheinlich, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Aber hier, seien wir dick oder dünn, alt oder jung, Mann oder Frau, Arbeiter oder Angestellte, wir orientieren uns an ihn. Und etwas beginnt zu geschehen. Es ist schon da. Es ist Gottes Wille, es ist zugleich Gottes Ziel. Und das ist Gemeinschaft. Ein Gebäude mit einigen Eigenschaften. Hier ist Leben. Nicht tote Steine, lebendige Steine. Wir müssen wiedergeboren sein, sonst gehören wir nicht zu diesem Bau. Und zweitens, es gibt Struktur. Es gibt eine Hausordnung. Deswegen treffen wir uns jedes Mal, wo wir zusammenkommen als große Gemeinde, wir brechen das Brot. Sie haben das getan im Neuen Testament. Wir wollen das tun. Wir haben nicht einen Pastor, wir haben einige Pastoren, Ältesten. Nicht zu sagen, dass das so wesentlich ist, besser ein Pastor als einige, die nichts tun. Aber weißt du, wir lesen die Hausordnung in der Bibel und die Bibel redet von Pastoren, von Ältesten. Und diese Hausordnung wollen wir auch befolgen. Wir kommen zusammen und die Bibel redet davon, wie ein Christ sich nimmt. Er nimmt sich nicht nach einem großen Führer wie Luther oder Calvin. Er nimmt sich nicht nach einer Erfahrung wie nach der Taufe oder nach der Geistestaufe oder nach Pfingsten. Er nimmt sich nicht nach einem Land wie Anglikaner oder nach einer Kirchenstruktur wie Episkopalianer oder Presbyterianer. Er nimmt sich nicht nach einer umfassenden Wahrheit, katholisch und ja nicht nach Rom, meine Güte. Er ist nicht in erster Linie da zu protestieren. Ich schreibe niemals Protestant. evangelisch, ich glaube an das Evangelium, aber wir sind Christus. Warum sind wir da? Wegen einer Tradition? Wegen einem Führer? Wegen einem sympathischen Prediger? Nein, wir sind da. Dahin sollt ihr kommen, wo sein Name wohnt. Und ihr kommt dahin nicht mit leeren Händen, sondern ihr kommt vor Gott und ihr freut euch vor Gott mit Händen voll von den Erstlingen dessen, was du an deiner Arbeitsstelle erwirtschaftet hast. Mit der Erstlichen dessen, was du in der Woche in der Bibel erwirtschaftet hast. Und du kommst hin als ein Priester, der mitteilt, manche waren schockiert durch die Gäste. Ich weiß, warum du schockiert bist, weil der letzte Organ in deinem Körper, was sich bekehren wird, ist dieser. Aber man kommt ihn als Priester aus mitzuteilen. Und man bringt was mit, ein Opfer. Und Gott hört unser Herzen. Und hört unsere Lippen. Ich werde nicht vergessen, ein Vers, der irgendwie meine Gedanken über Gemeinde so geprägt hat als Baby Christ. Als Hohelied. Wo der Mann sagt, du meine Schwester, meine Braut, du hast mir das Herz geraubt mit einer deiner Blicke. Du kennst das vielleicht, Auge trifft Auge und bis in die Zehenspitzen runter brennt es, gell? Du hast mir das Herz geraubt mit einer deiner Blicke. Und da sind wir in dem Vereinshaus Kniegel. Und es sind meistens die Kirchner, die mich so bewegen in ihren Äußerungen. Und ich stehe auf und ein Bauer steht auf und sagte, oh Herr, es ist so eine Freude, hier zu sein. Es ist so eine Freude, zu dir zu gehören. Und hat das Richtige gesagt. Und ich spüre mein Herz irgendwie erhoben. Und auf einmal, obwohl ich gekommen bin in Eile und nicht vorbereitet, wie es sein sollte, da trifft Auge. Und eine Gemeinde schaut hinauf. Und was sagt der Herr? O du, meine Schwester, meine Braut, mit einem deiner Blicke raubst du mir das Herz. Unser ist die Kostbarkeit. Warum kommen wir da zusammen? Leben, Struktur. Struktur ohne Leben ist eine kalte Sache, aber Leben braucht Struktur, braucht Weinschläuche, biblische, und Gemeinschaft. Was für ein heiliges Recht. Oh, Freunde, ist es wirklich wahr, dass Petrus der Bischof Roms war und durch ihn sind die Priester ernannt worden und wir haben die Priesterweihe? Wer sind die Priester in Gottes Kirche? Freunde, wir sind die Priester. Ihr seid heilige Priester. Und ihr kommt hin in seinen Tempel, um geistliche Schlachtopfer zu geben. Es ist nicht wie in manchen Kirchen, wo man hinkommt. Man kommt in die Kirche und da ist ein Zaun. Und hier ist das Altar. Und hier kommt der Priester und sein Ministrant und das Volk, die sitzen draußen oder hier in einem Schiff, gell? Und hier ist ein Zaun. Wer geht hinein? Der Priester und vielleicht in manchen Kirchen der Chor? Nein, nein. Freunde, wir kommen ganz hinein bis ins Allerheiligste. Wir sind heilige Priester. Aber wir kommen, um geistige Schlachtopfer zu bringen, die wohl annehmlich sind in Jesus Christus. Ist Petrus der Bischof? Lies, was er sagt in 1. Petrus 2. Vers 25, denn ihr ginget in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher, Episkopos, Bischof eurer Seelen. Und wer ist das? Oh, das ist Jesus. Das ist Jesus. Und sind die Leute in Rom die Nachfolger Petri? Kapitel 5. Die Ältesten unter euch, die unter euch sind, ermahne ich als Primas der Kirche. Nein, als Mitälteste. Ich bin einer von euch. Als Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhabe der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Beachte hier, die Autorität für die Herde Gottes ist eine örtliche Autorität, nicht eine überörtliche. Die Herde, die bei euch ist, Ältesten, die sollt ihr hütet, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig. Nicht aus schändlichem Gewinn, meine Güte, denn man denkt an die alte Pfründe der Kirche. Und wie viel man bezahlt hat, um das Bischofssitz in Mainz, im Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation. Ich weiß nicht, ich glaube 1 Million Gulden. Hast du irgendeine Ahnung, wie viel Geld das war damals? Um Bischof von Mainz zu sein. Wieso? Dann hätte man die ganze Pfründe kassiert und der ganze Einfluss. Nicht um schändliche Gewinn willen, das auch für Jim Baker und seine Freunde, sondern bereitwillig. Nicht, dass die da herrschen über ihre Besitztümer. Kirchenführung ist nicht hierarchisch. Nicht herrschen und Entscheidung treffen über weite Bereichen, sondern freiwillig. Indem ihr als Vorbilder, nicht, da ihr herrscht über Gottes Besitztümer, die Heiligen sind nicht Besitztümer von Kirchenfürsten, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte, oh, hier kommt Petrus, wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, oh, er ist noch nicht offenbar. So werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Geschrieben an den Ältesten. Wer ist der Erzhirte? Freunde, das Hauptquartier in seinem Hauptquartier. Und das ist Himmel. Und nicht in Brooklyn, New York. Und nicht in Rom. Und nicht in Salt Lake City.